Guten Abend, meine Damen und Herren, am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den 16. Teil unserer Senderreihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Der Geiger Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus in Dahlem. Erst im Dezember 1938 emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin 1946 nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin ein Jahr später das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. 1949 bekamen die vier Mitglieder des LaSalle-Quartetts als gemeinsam lehrende Professoren ihre erste Anstellung am Colorado College in Colorado Springs. Vier Jahre später wurden die LaSalles Professoren für Quartettspiel am College Conservatory of Music in Cincinnati. In den vier Jahrzehnten von 1947 bis 1987 unternahm das Ensemble Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinski sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Der Titel unserer heutigen Folge lautet Rudolf Kolisch und das LaSalle-Quartett zur Entwicklung der Kammermusik in den USA nach 1945. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig. Werner Grünzweig ist der Leiter des Musikarchivs der Akademie der Künste Berlin.
Herr Lewin, wir haben in der letzten Sendung einen Exkurs begonnen über die Entwicklung des professionellen Quartettspiels in den Vereinigten Staaten. Wir haben davon gesprochen, dass die Entwicklung sehr stark von Musikern und Ensembles geprägt war, die noch in Europa ausgebildet waren. In den 1930er Jahren kommt es nun zu einem verstärkten Zustrom von Musikern aus Europa, natürlich aus Nazi-Deutschland und nach dem Anschluss Österreichs, dem sogenannten Anschluss Österreichs, auch von dort. Es sind jüdische Musiker, aber nicht nur, sondern auch oppositionelle Musiker, die kommen. Und wir haben dann zum Schluss gesprochen über das Kolisch-Quartett. Das Wiener Quartett war ja sozusagen das Hausquartett der Schönberg-Schule. Sie waren prononcierte Vertreter der neuen Musik, der Avantgarde, der damaligen Avantgarde. Und sie haben den Begriff der Aufführung eigentlich auf eine neue Stufe gehoben. Man könnte auch sagen, dass Rudolf Kolisch überhaupt eine ganz, ganz einflussreiche Persönlichkeit nicht nur für das Quartettspiel selbst war, sondern insgesamt für den Begriff, den wir uns heute von Interpretation machen. Er war ja immerhin auch Vortragsmeister in Schönbergs Verein für musikalische Privataufführungen gewesen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, ob man sagen könnte, dass Rudolf Kolisch als Person vielleicht überhaupt die einflussreichste Persönlichkeit für Sie, für Ihren künstlerischen Werdegang war und dann damit natürlich auch für das LaSalle-Quartett.
Das kann man durchaus so sagen, Herr Grünzweig. Kolischs Vorstellung von der musikalischen Reproduktion waren grundlegend beeinflusst von den Aufführungskriterien, die sein Lehrer Schönberg entwickelt hatte. Und die in dem von Ihnen schon genannten Verein für musikalische Privataufführungen, den Schönberg in Wien gegründet hatte, praktiziert wurden. Diese Aufführungskriterien etablierten einen Vorrang der Komposition vor dem Spieler. Hermann Danhuser hat das sehr schön formuliert. Ich möchte diese Formulation lesen. Er schreibt, zu den wichtigsten Motiven von Schönbergs Vortragslehre zählt die Herausbildung einer Aufführungstradition, die nicht nur die eigenen Werke, sondern auch die der Vergangenheit von der Willkür der Interpreten schützen soll. Das Gleiche gilt für die Aufführungstheorien anderer Mitglieder der Wiener Schule, besonders Rudolf Kolisch, Erwin Stein, René Leibowitz, Theodor Adorno und Hans Swarovski. Also diese Schönberg-Interpretationen und die Kohlisch-Interpretationen, die unterschieden sich grundlegend von denen der vom Budapester Quartett vorgestellten Norm. Wir hatten darüber ja schon gesprochen. Bei Kohlisch gibt es viel weniger Rubato, straffere Tempi, wenig oder kaum Portamenti, große dynamische Kontraste und eine fanatische Genauigkeit im Hinblick auf die Partitur. Verbunden mit einer Art rhetorischer Expressivität, die hat Kohlisch als Wiener Espressivo bezeichnet und wahrscheinlich von historisch entscheidender Bedeutung eine fundierte Verachtung gegenüber der Ästhetik des sogenannten schönen Tons.
Wir haben ja schon gehört, dass Rudolf Kohlisch bzw. das Kohlisch-Quartett oder Mitglieder des Kohlisch-Quartetts natürlich über das Juilliard-Quartett auch auf das LaSalle-Quartett dann eingewirkt haben. Haben Sie selbst Kohlisch eigentlich kennengelernt?
Ja, sehr gut kennengelernt.
Und wann war das?
Das war in den 50er Jahren, als wir dann in Darmstadt besonders Weber ein Gedenkkonzert veranstaltet haben, in dem er auch zusammen, auch mit Adorno und mit der Sängerin Carla Henius, die Violinstücke gespielt hat und dann wir die ganzen Quartettstücke gespielt haben. Und das war sehr interessant für uns, denn wir haben die Bagatellen etwa gespielt und nachher saßen wir zusammen. Und Kohlisch sagte, wisst ihr, ihr spielt die Bagatellen ja wirklich, als ob das Selbstverständlichste von der Welt sei. Das war zu unserer Zeit durchaus noch nicht so. Aber ist euch bewusst, dass ihr zwischen den einzelnen Bagatellen, die sind ja sehr kurz, Pausen macht, die manchmal länger sind als die einzelnen Bagatellen. Das war uns überhaupt nicht bewusst. Wir konzentrierten uns so auf jedes einzelne dieser Stücke, dass wir nicht merkten, dass wir das viel zu viel Pausen machen.
Er fand das nicht gut.
Nein, er hatte auch völlig recht. Wenn man dem zuhörte, wenn man nachher eine Aufnahme hörte von uns und da waren dann Pausen von über einer Minute zwischen den einzelnen Bagatellen und die zum Teil weniger als eine Minute dauern, das geht natürlich nicht.
Darf ich nochmal zurückkommen auf den Begriff Wiener Espressivo? Kann man das überhaupt erklären, ohne dass man das jetzt hört, was er mit rhetorischer Expressivität meint?
Er meinte, dass es ein gewisses Rubato gibt, das mit sprachlicher Qualität zusammenhängt, das aber nicht selbstgefällig sein darf, indem es die rhythmische Struktur des Werkes so zerdehnt oder so verändert, dass man von den rhythmischen Qualitäten eines Stückes überhaupt nichts mehr wahrnehmen kann. Es ist eine Ausdrucksform des Spielens, die nicht etwa ganz mechanistisch ist, was ja immer wieder vorgeworfen wird. Wenn man neue Interpretationen kritisch beurteilt, wird immer wieder gesagt, sie seien zu amerikanisch mechanistisch. Auch Toscanini wurde vorgeworfen, er dirigiert wie ein Metronom. All das stimmt natürlich überhaupt nicht. Die Kohlischs haben sich auf Schönbergs Hinweis zuerst um die beethovenschen Metronombezeichnungen gekümmert. Und daher stammt dann auch Kohlischs Interesse an diesen Metronombezeichnungen. Wir kommen noch darauf zurück. Er hat ja eine seiner großen Arbeiten später über Tempo und Charakter im Werke von Beethovens, eben über die Metronombezeichnung von Beethoven geschrieben. Die wurden damals ja völlig ignoriert, trotzdem sie schon in den frühen Eulenburg-Taschenpartituren drin standen. Die interessierten aber niemand. Schönberg interessierten sie sehr und Kohlischs haben angefangen, diese Metronombezeichnungen ernst zu nehmen. Und das bedeutete, dass die Werke zum Teil völlig anders klangen, als man sie bis da gewohnt war. Wir sollten uns vielleicht mal eine Kohlisch-Aufnahme anhören, in der es klar wird, in welcher transparenten Klarheit und rhythmischen Genauigkeit sie schon sehr früh gespielt haben.
Und zwar haben wir hier das Schubert G-Dur-Quartett, daraus das Scherzo mit dem Kohlisch-Quartett.
Thank you.
Das war das Scherzo aus dem Streichquartett in G-Dur von Franz Schubert. Rudolf Kolisch wird ja sehr stark eben mit der Wiener Schule und mit der Beethoven-Interpretation in Verbindung gebracht, aber er hat eine besondere Affinität zu Franz Schubert, zu Schuberts Musik. Wenn man an das Kolisch-Quartett denkt, dann fällt einem natürlich ein, eine Arbeitsweise, die auch die Arbeitsweise des LaSalle-Quartetts geprägt hat und dann natürlich auch die Schüler des LaSalle-Quartetts. Und das ist das Spielen aus der Partitur, nicht aus Stimmen. Rudolf Kolisch hat sich das ja strikte eigentlich verbeten. Man durfte, wenn man bei ihm einen Kurs macht, überhaupt nicht aus Stimmen spielen. Das hat er sofort sozusagen kategorisch abgelehnt. Ist das eine der wichtigsten Sachen, die Sie übernommen haben, so rein technisch vom Kolisch-Quartett?
Teilweise. Wir haben praktisch alle schwierigen Stücke immer in Partitur uns kopiert, sodass wir aus den Partituren studiert haben. Und wir haben dann mal beim Kolisch-Gedenkkonzert in Los Angeles, da waren die Stimmen vom Kolisch-Quartett ausgestellt und wir spielten das dritte Schönberg-Quartett bei dieser Veranstaltung. Und da waren die Noten vom Kolisch-Quartett, deren Partituren, und die waren erstaunlich. Genau sahen sie so aus wie unsere. Es war wirklich erstaunlich. Es gibt gar nicht so viele andere Möglichkeiten, sich aus einer kleinen Partitur Stimmen zu machen. Aber wir wussten das ja nicht, wie deren Stimmen
aussahen. Aber wie macht man das technisch eigentlich? Da muss man doch dauernd blättern. Und man
kann
nicht blättern, wenn man Geigen spielt.
Man klebt sie in Kolonnen zusammen. Drei Miniaturpartiturseiten auf
einer Kolonne. Und dann sind die Noten ganz winzig.
Die sind klein, aber man sollte sich ja eigentlich gut kennen. Man spielt es ja nicht vom Blatt.
Okay.
Und das lernt man dann aber auch, dass man das so lesen kann. Wir haben alle schwierigen Stücke, auch späte Beethoven-Quartette, zum Lernen jedenfalls aus Partituren gelernt und gespielt und möglichst auch auswendig gelernt. Aber gespielt in Konzerten haben wir es dann immer mit Noten.
Das war
beim Kolisch-Quartett, die haben sehr viel auswendig gespielt. Das war aber auch bei ihnen sehr oft sehr riskant. Denn nicht alle hatten ein solches Gedächtnis wie der zweite Geiger Kuhne, der unfehlbar, wenn Kolisch zum Beispiel plötzlich, weil die erste Violinstimme jetzt die Begleitung hatte, aber die zweite Geige hatte die Melodie, da hat Kolisch dann in den Konzerten manchmal doch die Melodie gespielt und der zweite Geiger hat, ohne mit der Wimper zu zucken, hat sofort die Stimme gespielt, die Kolisch hätte spielen sollen. Und der hat das gar nicht gemerkt. Und dann hat er ihn in der Pause gefragt, sag mal, möchtest du, dass ich lieber erste Geige spiele? Dann musst du mir das vorher sagen. Ich tue es gerne. Ich sagte, wieso? Ich sagte, ja, weil du immer meine Stimme spielst und dann spiele ich deine. Und das können wir doch gleich verabreden.
Das kommt davon, wenn jeder alle Stimmen so gut kennt.
Genau. Nicht?
Dann kann sowas
passieren. Dann kann das passieren. Es konnte aber auch passieren, dass der zweite Geiger eine ganze Stimme von der Bratsche gespielt hat und nachher der Bratsche gesagt hat, ich sag mal, ich hatte in dem Moment vergessen, woher wusstest du das? Ich sagte, ja, du hattest deinen Finger auf die C-Seite gesetzt, der müsste aber eigentlich auf der A-Seite sein. Das habe ich gesehen. Damit war klar, dass du keine Ahnung hattest, wo du spielen sollst.
Wir reden jetzt nicht über tonale Stücke, sondern wir reden über Schönberg.
Wir reden schon über Schönberg, aber manchmal ging das auch bei Schubert so. Jedenfalls die transparente Klarheit im Spiel des Kolisch-Quartetts blieb weitgehend unbemerkt von den amerikanischen Hörern. Die Tatsache, dass dieses Quartett das erste war, das ein Großteil des Repertoires auswendig spielte, inklusive viele der neuesten Stücke, wurde von einem Publikum in der amerikanischen Provinz schon gar nicht wahrgenommen. Denn man war ja gewöhnt, dass Solisten schon immer ihre Aufführungen auswendig spielen.
Darf ich noch mal eine Frage zu diesem Auswendigspielen stellen?
Ja.
Mir fällt ein, dass ich das auch gesehen habe bei einem Quartett mal. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem. Und ich hatte den Eindruck, es entsteht eine größere Intensität. War das Quatsch? Also jetzt als rein optischer Eindruck, weil man ja sozusagen keine Noten mehr braucht, sondern man kann sich anschauen. Bildet man vielleicht eine andere Gemeinschaft oder ist das
durch Zeit? Doch, es hat schon einen großen Vorteil. Erstens mal kann man näher aneinander sitzen. Und das Aufpassen aufeinander ist natürlich dadurch intensiviert. Wenn man nur zuhört, was die anderen machen und nicht mehr von den Noten lesen abgelenkt wird, ist das schon ein Unterschied. Ich glaube doch, dass Auswendigspielen, wenn es aus dem Grunde einer musikalischen Intensivierung geschieht, nicht um den Zuhörer damit zu beeindrucken, sondern um die Musik intensiver miteinander spielen zu können. Das Ensemblespiel wird gestärkt durch Auswendigspielen. Ich glaube ja. Für manche Leute ist es aber derartig Angst erzeugen, dass sie dadurch eher zurückgehalten werden, dann sollte man es nicht tun. Und wir haben gefunden, dass es in Konzerten zu viel Spannung erzeugt und dass wir lieber in Konzerten aus Noten gespielt haben. Lernen sollte man die Stücke so, dass man sie tatsächlich auswendig kann.
Sie konnten ja das Kolisch-Quartett nicht mehr hören in den Vereinigten Staaten, weil sie sich ja bald nach ihrer Immigration 1939 aufgelöst haben. Kolisch, wir haben darüber schon gesprochen, hat bald danach das Pro-Arte-Quartett als erster Geiger übernommen und ist nach Wisconsin an die University von Wisconsin in Madison gegangen, wo dieses Pro-Arte-Quartett ein Residenzquartett war. Haben Sie das Pro-Arte-Quartett mit Kolisch im Konzert erlebt?
In New York.
In New York. Wie war das? Das Besondere war ja, Kolisch hatte ja eine Verletzung auf seiner linken Hand als Kind schon bekommen und hat ja dann als Kind bereits umgesattelt, sodass er die Bogenhand und die Greifhand vertauscht hat. Deswegen saß er im Quartett ja nicht links, wie normalerweise der erste Geiger, sondern rechts. Wie war denn dieser Eindruck für Sie? War das
also
verwirrend?
Wenn man das vorher nicht wusste, war man bestimmt völlig verwirrt von diesem merkwürdigen Ansicht, dass da der erste Geiger rechts saß, vom Publikum aus gesehen, und ihm gegenüber der zweite Geiger. Und Cello und Bratsche dann dahinter wie gewöhnlich. Aber das war für mich nicht überraschend, denn ich wusste das schon von vorher. Wenn man zuhörte, war das natürlich nicht zu hören. Ein Quartett ist ja akustisch nicht so stereophon, dass man die Richtung hört, aus der die Sachen kommen. Nicht so wie bei einem Orchester. Aber es war schon vom Visuellen her immer wieder erstaunlich. Mhm. Auch das Faktum, dass Kolisch mit der linken Hand den Bogen führte und mit der rechten Hand spielte, das hatte er ja gelernt, nachdem er schon sehr gut Geige spielen konnte. Ja. Was für eine ungeheure Intensität, Überzeugung, auf dass man Geige spielen will, unter allen Umständen dazu gehört, sowas umzulernen, das kann man mal probieren, wenn man selber Geige spielt und versucht, es andersrum zu spielen. Das geht überhaupt nicht. Das ist absolut unglaublich, wie er das noch mal gelernt hat und so vorzüglich gelernt hat.
Hat das Pro-Arte-Quartett eigentlich dann ein ähnliches Repertoire gepflegt wie das Kolisch-Quartett?
So, oder? In dem Moment, wo Kolisch der erste Geiger wurde, haben sie auch die Wiener Schule gespielt. Und es gibt auch Aufnahmen von diesem Pro-Arte-Quartett mit Kolisch als erstem Geiger, von Zweier der Schönberg-Quartette und von der Lyrischen Suite und von Webern von den Bagatellen, das weiß ich. Ob es von allen anderen auch noch gibt. Es gab eine ganze Reihe von dem Aufnahmen. Natürlich hat Schönberg auch die Beethoven-Quartette dann wieder mit diesem Quartett gearbeitet. Und sie haben auch regelmäßig in New York gespielt.
Und Kolisch war natürlich dann auch sehr aktiv, selbst als Lehrer, nicht nur an der University of Wisconsin in Madison, sondern insgesamt. Sie haben ja schon erwähnt, Sie haben ihn in Darmstadt erlebt. Er hat dann gegen Ende seines Lebens diese berühmten Schönberg-Kurse im Schönberghaus in Mödling bei Wien gemacht. Aber er hat auch, und das ist ja ganz legendär geworden, 1942 einen Vortrag gehalten in New York, bei dem sehr viele ganz prominente Musiker anwesend waren, unter anderem Arthur Schnabel und viele andere große Interpreten. Und da hat er einen sehr kontroversen Vortrag gehalten, eben über Beethoven und das Metronom.
Ja, das war ein Vortrag, auf den er eingeladen worden ist, von dem jährlichen Treffen der American Musicological Society in New York 1942. Und da hat er diesen Vortrag gehalten, der wirklich sehr berühmt geworden ist, Tempo und Charakter in Beethovens Musik. Und der wurde dann auch publiziert in 1943 in zwei Heften, im April- und Juli-Heft des Musical Quarterly, einem musikwissenschaftlichen Magazin, das damals in New York publiziert wurde. Und dieser Metronom-Vortrag, der hat also wirklich böses Blut erzeugt. Denn der hat offensichtlich einen empfindlichen Nerv bei den anwesenden Musikern getroffen. Unter denen, wie gesagt, viele berühmte Musiker waren: Schnabel, Klemperer, Oliver Strunk.
Es gibt einen Mitschnitt von diesem Vortrag. Vielleicht sollten wir kurz mal in die Einleitung dieses Vortrages reinhören. Das ist nicht der originale Vortrag von 1942 oder Mitschnitt von 1942, sondern er hat den Vortrag dann nochmal gehalten in den 60er Jahren in Baden-Baden. Hier die Einleitung.
Beethoven hat in vielen Fällen seine Tempoabsichten durch Metronombezeichnungen festgelegt. Dennoch ist die Frage des Tempos bei Beethoven heiß umstritten. Keinesfalls sind seine Metronomvorschriften als vollgültige Zeichen seiner Intention akzeptiert worden und in die Aufführungspraxis übergegangen. Ganz im Gegenteil. Ihre Existenz ist im Allgemeinen nicht ins Bewusstsein der aufführenden Musiker gedrungen und sie fehlen in den meisten Ausgaben. Die traditionelle Aufführungspraxis weicht bedeutend von diesen Metronomvorschriften ab. Dieser merkwürdige Zustand verdient wohl eine Untersuchung. Die Einwände gegen die Metronomangaben bei Beethoven kommen von vielen Seiten. Einmal wird ihre Authentizität geleugnet. Dann wieder wird diese zwar zugegeben, aber die subjektive Wahrheit der Bezeichnungen in Frage gestellt. Die Vorschriften stammten zwar vom Autor selbst, stellten aber nicht wirklich seine Intentionen dar. Zur Bekräftigung dieses Einwands wird das Beispiel anderer Komponisten angeführt, deren Metronomvorschriften offenbar unsinnig seien, gewöhnlich das Schumanns. Dieser Einwand betrifft die prinzipielle und tief in die Bedingungen des musikalischen Schaffens dringende Frage, inwieweit das Tempo überhaupt als integraler Teil des Einfalls im Bewusstsein des Komponisten existiert. Von der technischen Seite her wird behauptet, Beethovens Tempi seien unspielbar und das allein genüge zu ihrer Erledigung. Über diesen immerhin sachlichen Einwänden schwebt der allgemein geistig-ästhetische, Metronombezeichnungen seien unkünstlerisch. Sie beschränkten die Freiheit der nachschaffenden Fantasie und einen so fein organisierten und hochentwickelnden Organismus wie das musikalische Kunstwerk könne man nicht in das Prokrustesbett eines mechanischen Apparats spannen. Die Leidenschaft in der Ablehnung der Metronomvorschriften führte einen berühmten Beethoven-Dirigenten mir gegenüber zu einer Bemerkung von solcher Absurdität, dass ich mich beinahe schäme, sie zu wiederholen. Nämlich, unser heutiges Metronom weiche von dem Beethovens bedeutend ab. Durch derlei Angriffe ist die Stellung des Metronoms bei Beethoven schwer erschüttert worden. Ich will sie rehabilitieren. Zur entscheidenden Frage, ob diese Vorschriften nun wirklich von Beethoven selbst herstammen, wird uns eine kurze Geschichte seiner Beziehungen zu Johann Nepomuk Mälzel interessieren, dem Mechaniker, der diesen Apparat für Beethoven konstruiert hat.
Das war der Vortrag von Rudolf Kohlisch aus dem Jahr 1942, allerdings jetzt gehalten in Deutsch, 1961 in Baden-Baden, über Tempo und Charakter bei Beethoven. Ein Vortrag, der seinerzeit sehr viel Staub aufgewirbelt hat. Aber man könnte vielleicht auch sagen, dass viel von dem, was Kohlisch eigentlich sehr lange nicht nur praktiziert hat, sondern auch theoretisch gefordert hat, über sehr viele amerikanische Ensembles dann in die allgemeine Musikpraxis wieder einging. Könnte man das so formulieren?
Ja, nach einer Weile. Zuerst war es ja so, dass es von den meisten Anwesenden und auch später von den diesen Artikel gedruckt lesenden Musiker zurückgewiesen wurde. Es berührte diese heilige Domäne des individuellen Ausdrucks. Den schien es zu bedrohen für die meisten. Die persönliche Wahl des Tempos. Die Reaktion war von Anfang an sehr gemischt. Das war auch zu erwarten. Nicht zu erwarten war das bei einer totale Ignorieren der Substanz dieser Forschung seitens ausübender Musiker für lange Zeit. Viel weniger haben versucht, die Resultate in die Praxis umzusetzen. Mit Ausnahme einiger in Amerika ausgebildeter Quartette oder seit einigen Jahren jetzt auch Dirigenten wie René Leibowitz, Gielen, Roger Norrington, Arnon Kur, John Elliott Gardner oder David Zinnmann. Es ist damit erst in den 40er Jahren das Interesse an diesen Metronombezeichnungen überhaupt wieder wach geworden.
Gegen Ende seines Lebens war Kohlisch ja dann irgendwie auch ein bisschen frustriert, scheint es, als er behauptet hat, ihn interessiert eigentlich eine Realisierung, also eine wirkliche Aufführung eines Werkes nicht mehr so sehr, sondern es geht ihm nur noch um das Verstehen von Musik und da müsste man eigentlich ein Werk gar nicht mehr spielen. Würden Sie immer so weit gehen oder verstehen Sie diese Position, die er da eingenommen hat?
Man muss sie verstehen, wenn man an Brahms denkt, der auch lieber die Partitur einer Mozart-Oper gelesen hat, als sie in einer Aufführung gehört hat. dann muss man das verstehen, dass ja viele Aufführungen mit dem, was in der Partitur steht, schon lange nichts zu tun haben und gehabt haben. Heute ist das schon wieder anders geworden in den letzten Jahrzehnten. Aber lange Zeit war es doch tatsächlich so, auch mit beethovenschen Werken, dass das, was man allgemein als Beethoven zu hören bekam, mit dem, was der komponiert hatte, oft wenig zu tun hatte. Ich erinnere mich daran, dass wir die 9. Symphonie mit dem Juilliard Orchester in den späten 40er Jahren in Carnegie Hall gespielt haben unter Koussevitzky, unter dem berühmten Dirigenten Serge Koussevitzky vom Boston Orchester, der weitgehend die Partitur verändert hat. Man hört ja die 9. Symphonie auch heute noch kaum jemals so, wie Beethoven sie instrumentiert hat. Es werden Fagottstimmen von Hörnern verdoppelt, weil man sagt, ja, sonst hört man ja die Hauptstimme nicht. Die Frage ist, ob das Beethoven nicht auch gewusst hat, wie er das orchestrieren sollte. Also das ist eine merkwürdige Angewohnheit von Interpreten zu glauben, sie wüssten es besser als die Komponisten. Und dagegen hat sich Schönberg gewehrt, nicht nur im Hinblick auf seine eigenen Stücke, sondern eben auch auf die klassische und romantische Musik überhaupt. Man sollte sich an die Partituren halten und auch an die Tempobestimmungen ihrer Komponisten. Und das ist, was Kolisch zuerst durchgesetzt hat.
Wenn ich nochmal auf Rudolf Kolischs Vortrag von 1942 zurückkommen darf, große Wirkung wird er damit in Amerika zunächst nicht entfaltet haben, denn er war ja eigentlich kaum bekannt, weil sein Quartett praktisch nicht gespielt hat. Oder wie darf ich das verstehen?
Doch, er war schon noch dadurch bekannt, dass sein Quartett ja einige Jahre vorher, das war ja nicht so lange her, dass das Quartett auseinandergegangen ist in den späten 30er Jahren. Und Kolisch hatte schon einen großen Ruf in Amerika. Gut, unter jungen Musikern wurde es dann erst dadurch wirklich präsent, dass sein Bratscher, Eugen Lehner, der ja jetzt im Boston Orchester war, als das Kolisch-Quartett sich auflöste, ist der ins Boston Orchester gegangen ist, wurde dann der Coach von dem jungen Juilliard-Quartett, was in den mittleren 40er Jahren, also 45, 46, an die Juilliard School engagiert worden ist. Dadurch wurde die ganze Konzeption der Interpretation des Kolisch-Quartetts und auch die Rücksichtnahme auf die Beethovenschen Tempi wurde dem Juilliard-Quartett übermittelt und kam dadurch direkt ans La Salle-Quartett, denn wir haben ja kurz darauf angefangen, mit dem Juilliard-Quartett zu studieren. Nur 3 Jahre, nachdem Kolisch diesen Vortrag in New York gehalten hat, oder 3,5 Jahre, kam ich nach New York und habe dann angefangen, mit dem Juilliard-Quartett zu studieren und lernte auch den Lehner kennen.
Gibt es irgendeinen Grund dafür, warum der Lehner und nicht der Kolisch an die Juilliard, oder nicht auch der Kolisch an
der
die Juilliard-School kam?
Der Kolisch war in Wisconsin.
Ja.
Und Lehner war in Boston und die Juilliards suchten einen Bratscher für ihr Quartett.
Ach so.
Und hatten Lehner gebeten, ob er nicht ihr Bratscher werden würde. Und er hat gesagt, Kinderchen, dafür bin ich zu alt. Ihr solltet jemand Gleichaltrigen nehmen und nicht jemand, der praktisch eine Generation älter ist als ihr. Aha. Ich kenne einen fabelhaften Geiger im Boston Orchester, ein wunderbarer Musiker, der sich mit euch sehr gut, glaube ich, verstehen würde. Ich werde ihn fragen, ob er nicht auf Bratsche umwechseln wird und mit euch mal probieren würde. Er hat ihn in Ralph Hillier aus dem Boston Orchester geschickt. War somit mit der wirklich der Originalgründung des Juilliard Quartetts engstens verbunden und hat dann mit ihnen gearbeitet. Was Kolisch betrifft, gab es bei vielen Musikstudenten schon damals und eigentlich heute noch einen nachhaltigen Widerstand gegen alles Theoretische. Die Instrumentalisten und Streicher ganz besonders interessieren sich selten für Bücher wie Quanz, C.P.E. Bach oder Leopold Mozarts Buch über das Violinspiel. Und die Beteiligung von Herz und Hirn in der Musik hat sich nicht sehr verändert, seit Schönberg seinen Artikel 1946 geschrieben hat, mit der zentralen Aussage, man ist sich nicht darüber einig, dass Dichter, Künstler, Musiker, Schauspieler und Sänger ihre Gefühle vom Verstand beeinflussen lassen sollten.
Man ist sich nicht allgemein darüber einig, dass sie das soll.
Nein, darüber ist man sich überhaupt nicht einig. Und der Einfluss, den Kolischs Vortrag und seine Kurse gehabt haben, beschränkt sich auf einen relativ kleinen Kreis von Studenten. Kolisch wurde niemals eingeladen, an einem Hauptzentrum instrumentalen Trainings, so wie Juilliard und Curtis, zu unterrichten.
Ja, auch solche Kurse wie zum Beispiel dann sehr spät die Mödlinger Schönberg-Kurse richteten sich eigentlich hauptsächlich an Musikwissenschaftler, nicht? Ja, und nicht da ist einfach und nicht an Instrumentalisten. Ja. Und da ist einfach das Problem, dass also das, was die Musikwissenschaft oder auch ein theoretisch arbeitender praktischer Musiker entwickelt, dass das irgendwie sehr lang braucht, bis das in der Musikpraxis dann auch umgesetzt wird.
Es wurde auch später noch, also als wir an den Darmstädter Ferienkurse unterrichteten, waren es meistens Musikwissenschaftler und weniger Instrumentalisten, die selber spielten, die diese Kurse besuchten. Auch als ich da den Kurs über die Musik der Wiener Schule unterrichtete, als Kulisch sich verletzt hat beim Autounfall und ich ihn ersetzte, da waren kaum Instrumentalisten, die das wirklich lernen wollten. Ein oder zwei Quartette kamen da in den Jahren mal hin, aber wenig.
Was hat denn das Juliet-Quartett nun konkret vom Kulisch-Quartett über Lehner übernommen?
Ja, da war zunächst mal die gewagte Programmgestaltung des Juliet-Quartetts. Ihre aufregende Intensität, die hat mit der neutralen Konventionalität der amerikanischen Kammermusikszene um 1950 radikal aufgeräumt. Auch der Beethoven-Vortrag von Kulisch fiel jetzt zum endlich mal auf fruchtbaren Boden und hat bei denen ein neues Interesse an Beethovens Metronombezeichnungen wachgerührt. Das Resultat war eine radikale Änderung in der Aufführungspraxis einiger jüngerer Quartette. Es ist sehr interessant. Die Beethoven-Aufführungen in den USA in den 50er und 60er Jahren mit denen von zeitgenössischen Quartetten nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa zu vergleichen, so Amadeus, Italiano, Weg und so weiter. Ganz allgemein bevorzugten die Europäer langsamere Tempi, manchmal bis zu 30% langsamer als die von Beethoven angezeigten. Die amerikanischen Gruppen, so zu dieser Zeit das New Music Quartet, das Hollywood Quartet, Juilliard und LaSalle, spielen straffer, kontrollierte und oft schnellere Tempi. Abgesehen von der schärferen Zeichnung anderer Parameter wie dynamischer Kontraste, Akzente und agobischem Skandieren. Vielleicht können wir mal einen Satz vergleichen aus Beethovens Opus 59 Nummer 2, denn zeigt das besonders deutlich. Der Unterschied, den wir in diesem Vergleich hören werden, scheint mir, geht direkt auf Kulisch Arbeit über Interpretation zurück, die so einen subtilen, aber tief eingreifenden Einfluss auf die Orientierung der Kammermusikaufführung in den USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehabt hat. Das war eben der Anfang des Scherzos aus Beethovens Opus 59 Nummer 2, gespielt vom Juilliard-Quartett, etwa mit der im Tempo der beethovenschen Metronomenbezeichnung. Und jetzt hören wir zum Vergleich eine Einspielung desselben Anfangs des Scherzos, gespielt vom Weg-Quartett. Und jetzt hören wir das Trio dieses Scherzo, den Mittelteil, auch wiederum zuerst gespielt vom Juilliard-Quartett in Beethovens Tempo und danach vom Weg-Quartett. Thank you.
Sie hörten jetzt einen Interpretationsvergleich Juliet-Quartett und Wegquartett des Scherzos und des Trios daraus von Beethoven Quartett Opus 59 Nummer 2. Herr Levin, Sie haben ja einen ziemlich guten Überblick über das Quartettgeschehen der Gegenwart. Wie ist denn das heute? Wie spielen denn die Quartette das?
Inzwischen hat sich das grundlegend gewendet, auch gewandelt, sollte man sagen. Viele der Quartette spielen heute eher in der Art wie das Juilliard Quartett. Die junge Quartettgeneration hat inzwischen sehr viel gelernt von dem Erbe des Juilliard Quartetts, das dann über LaSalle Quartett, Berg Quartett, Praja Quartett und alle diese Quartette, die ja auch mit uns in Cincinnati dann studiert haben, nach Europa gekommen ist. Sodass heute wirklich allgemein, nicht nur übrigens in den Quartettinterpretationen, sondern auch in den Symphonieinterpretationen, eine Beethoven-Interpretation gängig ist, die nichts mehr mit dem alten, verzopften 19. Jahrhundert-Interpretation zu tun hat. Die jungen Dirigenten haben das längst alle gelernt oder die mehr oder weniger jungen Dirigenten, die heute dirigieren.
Was auch also damit zu tun hat, um sozusagen zu unserem Kontext zurückzukommen, Kolisch kommt nach Amerika, mehr oder minder dann gezwungen, gestrandet, dort bleibend, verändert damit auch sozusagen eine ganze Stilrichtung des Quartettspielens, das bis auf den heutigen Tag anhält als veränderter Stil. Aber jetzt mal zurück zu dieser Zeit, 30er, 40er Jahre Entwicklung der Quartettmusik in Amerika. Welche anderen Quartette sind denn noch gekommen und sozusagen auch da geblieben, Nolens Volens?
Also da kam in erster Linie natürlich das Busch-Quartett nach Amerika.
Ein zutiefst europäisches
Quartett. Zutiefst europäisch, das berühmte Busch-Quartett, das in Europa einen ganz großen Namen hatte, die Nachfolger des Joachim-Quartetts in Europa gewesen waren. Und die kamen jetzt mehrfach schon nach Amerika. Busch war ja ein berühmter Solist und hatte schon viel in Amerika gespielt. Und Anfang der 30er Jahre hatte er schon in Amerika sein Debüt gemacht, als Solist mit Toscanini, Beethoven-Konzert gespielt in New York. Und das Quartett hatte auch in der Library of Congress ein Debüt gespielt. Sie waren sehr bekannt schon in Amerika. Aber dann kam 33 und Busch wehrte sich dagegen, überhaupt noch in Deutschland zu spielen. Er ging dann in die Schweiz und kam auch nach Amerika. Und das war für ihn sehr, sehr schwer, in Amerika Fuß zu fassen. Es war eine andere Sache, als Solist in den 30er Jahren oder in den 20er Jahren tätig zu sein. Aber jetzt in Amerika ausschließlich Quartett spielen zu wollen, war sehr schwierig. Seine Quartettkollegen waren auch zum Teil noch in Deutschland. Und er musste sie überzeugen davon, nach Amerika zu kommen. Busch hatte schon ganz früh eine ganz ähnliche Art des Quartettspielens entwickelt, unabhängig von Kolisch. Und es gibt Aufnahmen von Busch aus den frühen 30er Jahren, in dem er zum Beispiel Opus 95 von Beethoven spielt, praktisch mit dem beethovenschen Metronom, ganz radikal anders als seine Kollegen zu dieser Zeit. Er war darauf gekommen, vielleicht dadurch, dass er mit Toscanini befreundet war, der ja auch an diesen Metronombezeichnungen sehr interessiert war. Jedenfalls gibt es eine Aufnahme, das sind Aufnahmen so Anfang der 30er Jahre, wo er 95 spielt, das einfach überraschend ist. Thank you.
Das war der erste Satz von Beethovens Streichquartett Opus 95 in F-Moll, gespielt vom Busch-Quartett. Eine erstaunlich modern klingende Aufnahme von Anfang der 1930er Jahre. Busch war ja nicht nur, wie Sie schon erwähnten, als Solist und Quartettspieler in Amerika eingeführt, sondern spielte auch andere Versionen der Kammermusik. Es gibt ja auch etwas anderes als Streichquartett, ob man es glaubt oder nicht. Obwohl die Streichquartette, wie wir wissen, die anderen Kammermusikarten mittlerweile ziemlich an die Wand gespielt haben. Aber er hat noch ein berühmtes Duo und ein Klaviertrio, nämlich mit Rudolf Serkin, betrieben. Vielleicht,
ja, er hat sehr viel Kammermusik gemacht. Er hatte ja auch in Europa ein Kammerorchester gegründet. Und mit Serkin, der ja dann sein Schwiegersohn war, und eben das Trio mit seinem Bruder Hermann, zeitweilig auch mit Emanuel Feuermann, die haben alle Platten gemacht. Es gab in Europa viele Aufnahmen. Er war wirklich berühmt, auch in Amerika. Und trotzdem, als Solist und als Kammermusikspieler in Europa berühmt zu sein und in Amerika ausschließlich sein Geld mit Kammermusik zu verdienen oder auch als Solist, war damals in der Rezession sehr, sehr schwierig. Und das Busch-Quartett hat nie eine Position als Quartett in Residenz bekommen, nirgends.
Haben die auch wieder vergessen, Frau Kulitsch zu fragen? Wir haben das in den letzten Sendungen erwähnt, dass sie eine wichtige Mäzenin war.
Ja, sie war auch eine große Verehrerin. Mrs. Kulitsch hat das Busch-Quartett sehr verehrt. Warum es dazu nicht gekommen ist, darüber kann man nur spekulieren. Und warum eine wenige Ensembles Fuß fassen konnten und andere ebenso qualifizierte nicht, das ist schwierig zu sagen. Vor einigen Jahren habe ich mal eine Unterhaltung gehabt mit der Witwe von Adolf Busch, Hedwig Busch, die lebt in Basel. Und sie hat ein interessantes Licht auf dieses Problem geworfen. Sie hatte nämlich über Konzertengagements für das Busch-Quartett in den USA mit dem Manager von einem großen Musikmanagement, das Busch repräsentierte in New York, diskutiert. Und der sagte zu ihr, wissen Sie, Sie sind nicht der richtige Typ für dieses Land. Was, fragt man sich, war wohl der richtige Typ? Was sollte das heißen? Die erfolgreichen Musiker zu dieser Zeit, das waren alles russische Immigranten.
Die in Amerika
erfolgreich. Die in Amerika großen Erfolg hatten. Das waren die Horowitz, Rachmaninoff, Heifetz, Pettigorsky, Rubinstein, Elman, Milstein. die Mystik russischer Musiker wären erfolgreich. Das ging so weit, das wollte man in Amerika eine erfolgreiche Karriere machen. Dann hat man seinen Namen geändert.
Russifiziert.
Man hat ihn russifiziert. Da wurde zum Beispiel aus der Pianistin Mary Hickenlooper aus Texas wurde Olga Samarow. Ich kannte sie nur als Olga Samarow, die berühmte russische Klavierpianistin, die an der Juilliard School unterrichtet hatte und die wäre auch die Frau von Leopold Stokowski geworden war. Und dessen ursprünglicher Name war ja anscheinend Leopold Stokes und nicht Stokowski. Das war vielleicht ein weiterer Faktor des einzigartigen Erfolgs der vier Russen vom Budapester Quartett.
Also hätte er Busch sich Buskowitz nennen sollen oder irgend sowas.
Ja, so ungefähr. Ja.
Also während also ein Teil der Immigranten ihren Namen anglifiziert haben, nicht, haben dann andere Musiker ihn wieder russifiziert. Oder wenn sie es nicht getan haben, dann wurden sie irgendwie vom Leben bestraft.
Ja, es ist also eine schwierige Frage, ob diese Offenheit von Managern, Musikern, Immigrantenmusikern gegenüber scheinbar teilweise wenigstens ein romantisches Klischee-Image osteuropäische Artisten gewesen war.
Obwohl ja natürlich auch die deutsche Musik in dem Sinne einen gewissen Nimbus hatte, nicht?
Und, ja,
aber
sicher.
Das hat scheinbar
aber
namensmäßig nicht genügt.
Aber damals war eben doch ein deutscher Musiker, und das meinte Frau Busch, ein deutscher Musiker in den 30er Jahren mit dem Vornamen Adolf.
Ja.
Das war für amerikanische Musikgesellschaften vielleicht doch schwer ertragbar. Und noch ein nicht-jüdischer Musiker. Hm. Also wer weiß, darüber gibt es keine genauen Informationen.
Ungerecht dem Busch gegenüber, eindeutig.
Sehr ungerecht. Er ist auch nie eine amerikanische Hochschule als Lehrer engagiert worden. Hm. Also das ist auch erstaunlich. Der berühmte Lehrer aus der Hochschule in Berlin, der Lehrer des jungen Minuen in Paris und in Basel, niemals hat man ihn an eine der großen Musikschulen engagiert als Lehrer, bis endlich 52, 53 ihn das Curtis-Institut gebeten hat, bei ihnen zu unterrichten. Und da ist er im Juni vorher gestorben. Er hat also nie in Amerika unterrichtet.
Aber er hat, wie andere berühmte Musiker, sozusagen seine private Sommerschule gehabt. Und zwar zusammen mit Rudolf Serkin, der das dann auch noch sehr lange weitergeführt hat.
Er war natürlich Mitbegründer der berühmten Marlborough Sommerschule. Das hatte er 1951 zusammen mit Serkin und den Mois, Mitgliedern der Mois-Familie aus Frankreich, gegründet in Marlborough.
Marlborough hat da nichts, das ist jetzt der Ort, hat nichts mit der Zigarettenmarke zu tun.
Nein, das ist der Ort in Amerika, in der Nähe von Boston. Nur ein Jahr hat er da unterrichtet, denn er ist ja dann gestorben. Zusammen mit seinem Bruder Hermann hat er in der Marlborough School auch gespielt. Und in 50 Jahren die ihrer Existenz ist diese Sommerschule wirklich immer noch das Zentrum für ernsthafte Studienaufführung in der humanistischen Tradition von Adolf Busch.
Vielleicht könnten wir uns einmal etwas von dem Busch-Trio anhören.
Ja, es gibt sogar eine Aufnahme, die er in diesem ersten Jahr mit dem Trio in Marlborough gemacht hat. Eine der ganz wenigen Aufnahmen des Trios, die aus der Marlborough-Zeit stammen und dort gemacht worden sind. Es gibt da das Brahms-Trio Opus 87 in C-Dur. Vielleicht hören wir mal in den vierten Satz hinein.
Thank you.
Das war der vierte Satz vom Klaviertrio Opus 87 in C-Dur von Johannes Brahms, gespielt von Adolf und Hermann Busch zusammen mit dem Pianisten Rudolf Serkin zur Eröffnung der Sommerschule in Marlborough im Jahr 1951, also sehr kurz vor Adolf Buschs Tod. Und die Aufnahme ist auch deswegen so berührend, weil hier ja Rudolf Serkin zu hören ist, der praktisch im Todesjahr von Arthur Schnabel auch wiederum die Fackel sozusagen weiterträgt in eine neue Generation. Er ist auch noch einer von jenen Musikern, die nicht nur solistisch tätig sind, sondern eben auch die Kammermusik betreiben. Und das ist ja eine ganz wichtige Sache geworden in der neueren musikalischen Entwicklung, ja, dass das noch jemand tut.
Unter der Leitung von Serkin hat ja dann 50 Jahre diese Marlborough-Schule weitergelebt und Buschs künstlerisches Vermächtnis hat einen wirklich tiefgreifenden Wandel für viele junge Musiker bedeutet.
Das Busch-Quartett hat genauso wenig wie das Kulisch-Quartett überlebt. Es war ja einfach ökonomisch eine schwierige Zeit und es gab für die Kammermusik keine staatliche Unterstützung. Wie ist es aber eigentlich mit den Medien, mit den Radioanstalten? Wir wissen ja zum Beispiel, Deutschlandradio Kultur sponsert natürlich sehr viele, sehr gute und sehr wichtige musikalische Ereignisse. Spielte so etwas in den 50er Jahren etwa, also Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA eine Rolle?
Eine wichtige Rolle. Und zwar haben alle großen Radionetzwerke, das haben Kultursendungen, Quartettkonzerte, Symphoniekonzerte organisiert. Und einen wirklich grundlegenden Beitrag hat das NBC-Netzwerk mit seinem NBC Symphony Orchestra unter Toscanini geleistet. Denn Toscanini war ein begeisterter Kammermusikspieler und zwar auch mit seinem Orchester. Er hat immer wieder Quartettwerke in seinen Konzertprogrammen gehabt. Er liebte es, Beethoven-Sätze und Mendelssohn und andere Quartettwerke mit dem Orchester zu spielen.
Wer hat das Arrangement gemacht? Er selbst?
Nein, meistens haben sie einfach das mit mehreren Geigern besetzt. Also anstatt, dass da fünf Leute spielen in einem Mendelssohn-Quartett, haben die 10 ersten Geigen die erste Geigenstimme gespielt. Da hat man gar nicht viel verändern müssen. Er hat auch das Beethoven-Septett oft und immer wieder gespielt, aber auch Werke wie 59.3, die beiden letzten Sätze, oder 135, also hatte Quartett, die mittleren Sätze, Quartettsätze, da spielt dann der Kontrabass mit. Aber sonst ist da überhaupt nichts verändert. Mhm. Und die Aufnahme von Opus 135 mit dem langsamen Satz zuerst und dem Scherzo danach, das ist für viele von uns die erste Begegnung mit diesem Stück gewesen. Ich habe auch 135 von Beethoven zuerst in einer Aufnahme vom NBC-Orchester unter Toscanini gehört. Vielleicht sollten wir da mal reinhören. Das Scherzo von Opus 135 vom NBC-Orchester gespielt. Es ist absolut unglaublich, mit welcher Virtuosität die dieses wirklich sehr schwere Stück spielen.
Thank you.
Das ist die Orchesterschule der etwas anderen Art. Toscanini dirigiert mit den Streichern des NBC-Symphonieorchesters das Scherzo aus Beethovens Opus 135. Herr Levin, Sie haben uns schon erzählt,
dass ein Streichquartett ist. Ja. Muss man den nichtkundigen Menschen ja auch mal sagen, dass es eigentlich nur vier Stimmen sind und kein Orchester.
Das letzte Streichquartett eben. Von Beethoven.
Herr Levin, Sie haben uns schon erzählt, dass Benner Heifetz, der ehemalige Cellist des Kulisch-Quartetts, in dem NBC-Orchester untergekommen ist nach der Auflösung des Kulisch-Quartetts. Gab es da auch noch andere
Quartettspieler? Ja, Toscanini war besonders stolz auf die vielen großartigen Quartettspieler, die in seinem NBC-Orchester spielten. Da gab es Felix Gallimir vom Gallimir-Quartett, die wir ja auch schon gehört haben, und Daniel Gillet. Der war ja der ehemalige Geiger im Calvé-Quartett, im französischen Calvé, das ich ja in Berlin schon in den 30er Jahren als mein erstes professionelles Quartett gehört hatte. In der Singakademie damals. Auch die berühmten Geiger Josef Gingold und Oskar Schumski spielten da im Orchester. Zusammen mit dem berühmten Bratscher William Primrose haben sie das Primrose-Quartett gegründet. Darüber werden wir auch noch reden. Auch der Bratscher Milton Catims, der Lehrer war von meinem Bratscher im LaSalle-Quartett, Peter Kannwitzer. Und der jahrelang der fünfte Mann im Budapester Quartett war, waren immer die ein Zwei-Viola-Quartett gespielt haben. Der saß am ersten Pult des NBC-Orchesters, wie eben auch Benner Heifetz, der ehemalige Cellist vom Kulisch-Quartett. Also Toscanini hat sich für all diese Quartettleute eingesetzt beim NBC-Management, dass sie eine Serie von Quartettkonzerten übertragen sollten. Und das haben sie auch getan. Und da konnte man jeden Sonntag eins der NBC-Quartette aus dem Orchester hören. Und die waren vorzüglich. Eines wie das andere. Hervorragend. Und die konnte man in ganz Amerika hören. Das war natürlich eine unglaubliche Propaganda für Quartettspiel. Wenn das von einem solchen Sendernetz übertragen wurde mit in solch großartiger Qualität. Und das Primrose-Quartett war wahrscheinlich das hervorragendste von diesen NBC-Quartetten. Sie haben zwischen 1940 und 1942, als sie sich aufgelöst haben, einige Aufnahmen für RCA gemacht. Mit Quartetten von Haydn, Smetana, Brahms. Und das ist interessant, diese Quartettaufnahmen zu hören, denn sie sind direkt verbunden mit dem Aufführungsstil von Toscanini. Die waren ja alle in dem Orchester und haben da viel gelernt. Besonders das dritte Brahms-Quartett, das muss man mal gehört haben, das ist sehr überraschend. Die bewegten Tempi, die rhythmisch kontrolliert und knapp, trotzdem freie Deklamation erlauben, eine singende Intensität des Ausdrucks. Diese Kontraste der Artikulation der Dynamik kombiniert mit Vortragsvirtuosität. Wenn man das vergleicht zu den Standardaufnahmen aus dieser Zeit, entsteht doch der erstaunliche Eindruck, als ob das eine erste Aufführung ist eines Brahms-Stückes.
Aus diesen zwei Jahren gibt es noch Aufnahmen?
Ja, die gibt es Aufnahmen und die hat es lange nicht gegeben, weil RCA sie dann nicht publiziert hat. Publiziert wurden sie erst vor einigen Jahren auf dem Bidolf-Label in England. Diese Aufnahmen waren wohl für RCA zu extrem. Das war ihnen nicht publikumsgenehm genug und sie haben sie einfach nie veröffentlichen. Wir sollten mal reinhören in eine Aufnahme vom Primrose Quartett von Schumski, Gingold, Primrose und Shapiro, der Cellist, der noch lange Jahre an der Juilliard School zu meiner Zeit und jetzt bis jetzt noch unterrichtet hat.
Und zwar hören wir das dritte Quartett Opus 67, daraus den ersten Satz. Musik. Das war das Primrose Quartett mit dem dritten Quartett von Johannes Brahms, Opus 67, und daraus der erste Satz. Herr Levin, wir haben ja schon gesprochen im Zusammenhang mit Ihrer Emigration nach Palästina, dass sehr viel sich in dem musikalischen Leben des Landes eigentlich durch die Einwanderer geändert hat. Ein schlagendes Beispiel war damals der musikbegeisterte Taxifahrer, der Sie also über Ihre etwas ihn befremdende Interpretation eines Beethoven-Werkes befragt hat. Ist das in Amerika, das ja nun ein wesentlich größeres Land ist, ist das auch bemerkbar gewesen, dass viele musikbegeisterte Leute aus Zentraleuropa jetzt eingewandert sind?
Ja, und die sind natürlich in die weit verbreiteten kleineren Städte auch gekommen. Es ist nicht alle Leute blieben in New York oder in Chicago, sondern es gab jetzt in der Provinz viele, viele Orte, wo Immigranten waren, und die haben natürlich ihr Interesse an der klassischen Musik, mit dem sie aufgewachsen waren, sofort wieder dort mitgebracht und versucht, wieder neu zu initiieren, was ihnen jetzt sehr fehlte, ihr Musikleben aus den Städten, aus denen sie aus Europa und aus Österreich oder aus Deutschland gekommen waren. Und so entstand in vielen kleineren Orten in Amerika jetzt eine Musikaktivität, Kammermusikgesellschaften sprangen aus dem Boden, die von diesen Leuten gegründet wurden, und sie versuchten dort Ensembles und Solisten und Musiker hinzulocken, um in ihren kleineren Städten über das ganze Land verteilt eine wirkliche musikalische Aktivität zu entwickeln, in ihrem eigenen Interesse. Das wusste man natürlich, aber praktisch war man darüber nicht so sehr orientiert. Und wir waren, als wir eines Tages mal auf unseren frühen Tourneen nach Albuquerque in New Mexico kamen, und waren wir da zu Gast bei einem Herrn Kurt Frederick, und stellt sich heraus, dass er Dirigent des Albuquerque Symphony Orchestras war und ein Emigrant aus Österreich. Und es stellte sich dann, wir aßen bei ihm Abendbrot, stellte sich heraus, dass dieser Dirigent, Kurt Frederick, mit seinem halb professionellen Orchester in Albuquerque, New Mexico, die Welterstaufführung von Schönbergs Überlebenden aus Warschau gegeben hatte. Das ist kaum vorzustellen. Er war Emigrant aus Österreich und wie ich es viel später erfuhr, war er zwischen 1938 und 1942 der Bratscher vom Kolisch-Quartett gewesen. Davon sagte er aber nur so ganz nebenbei etwas. Wir mussten das aus ihm so etwas herauslocken. Ich meine, ein solcher Mann in einem kleinen Ort, Tausende von Kilometern von Boston oder New York oder auch von Chicago oder mitten in Amerika, ist erstaunlich. Ich würde gerne einen Teil eines Briefes vorlesen, den ich im Kolisch-Nachlass der Harvard Houghton Library fand. Es ist ein Brief, den Kurt Friedrich 1971 an Rudolf Kolisch schrieb. Und ich finde, dass der in ergreifender Weise zusammenfasst, wie ein Kammermusikspieler und Dirigent dem Leben der musikalischen Aktivität einer Stadt im Südwesten Amerikas einen entscheidenden Beitrag liefern konnte. Ich zitiere den Brief. Ende dieses Schuljahres gehe ich in Pension. Trotzdem mich die Universität gebeten hat, noch über das normale Pensionsalter hinaus zu bleiben. Doch scheint mir, 30 Jahre Unterrichten in Albuquerque sind genug. Ich habe während dieser 30 Jahre sehr hart gearbeitet. Meine Hauptanstrengung war der Aufbau eines Orchesters und die Aufführung einiger guter Musik in Albuquerque. Unser Orchester hat in Albuquerque und im Südwesten Werke von Schönberg, Berg, Webern, Bartok, Strawinski, Schuller, Erb, Penderecki und viele andere erstmals aufgeführt. Aber auch die ersten Aufführungen in Albuquerque von Beethoven-Symphonien habe ich hier dirigiert, von Bruckner und Mahler ganz zu schweigen.
Würden Sie sagen, diese Entwicklung war von Dauer oder ist das nur temporär gewesen? War das nur sozusagen in den ersten Jahrzehnten nach der Immigration dieser Leute oder war das nachhaltig?
Ich glaube, das hat sehr viel mit so einem Menschen zu tun, der seine eigene Interesse und seinen großen Enthusiasmus für diese Musik eingesetzt hat, ohne darauf zu achten, ob das ein Publikumerfolg würde oder ob er sich damit nicht überforderte.
Man kann das nicht generalisieren,
meinen Sie? Man kann nur sagen, es gab viele solcher großartigen Musiker, die ganz bescheiden in einem kleinen Ort ein neues Musikleben aufgebaut haben. Und das war für Amerika von unglaublicher Bedeutung. Denn damit hat sich das Musikleben in Amerika dezentralisiert. Mhm. Es war ja für viele Jahrzehnte praktisch ausschließlich auf die Hauptstädte beschränkt. Mhm. Jetzt wurde es gleichermaßen ein Musikleben in vielen, vielen kleineren und mittleren Orten. Und damit hat sich die Musikpraxis und die Musikentwicklung in Amerika grundlegend durch die Immigranten und durch diesen Zweiten Weltkrieg geändert.
Und letztlich kommen wir damit am Ende dieser Sendung wieder zurück auf Sie selbst, nämlich das LaSalle-Quartett hat ja auch an dieser Stärkung der Provinz, wenn ich das mal sagen darf, Anteil gehabt, denn nach Colorado zu gehen, das ist, glaube ich, noch größer oder kleiner als Albuquerque.
Wahrscheinlich kleiner, ja.
Und da haben Sie, wie wir ja schon in den Sendungen zuvor gehört haben, Ihren allerersten Ort gehabt, in dem sie musikalisch gewirkt haben. Und darüber werden wir in der nächsten Sendung dann mehr hören.
Sie hörten Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Wir brachten die 16. Folge unter dem Titel Rudolf Kolisch und das LaSalle-Quartett zur Entwicklung der Kammermusik in den USA nach 1945. Die musikalischen Einspielungen waren der dritte Satz, Scherzo, aus Franz Schuberts Streichquartett Nummer 15 G-Dur, Deutschverzeichnis 887. Eingespielt vom Kolisch-Quartett in einer Aufnahme aus dem Jahre 1934. Danach Rudolf Kolisch mit einer Lesung seines Vortrags Tempo und Charakter in Beethovens Musik, mitgeschnitten vom Südwestrundfunk Baden-Baden am 20. Juli 1961. Danach den dritten Satz, Allegretto, das Scherzo und das Trio, aus Ludwig van Beethovens Streichquartett E-Moll, Opus 59, Nummer 2. mit dem Juilliard String Quartet im Vergleich zu einer Aufnahme mit dem Wegquartett. Danach der erste Satz Allegro con Brio aus Ludwig van Beethovens Streichquartett F-Moll Opus 95, gespielt vom Busch-Quartett in einer Aufnahme aus den Jahren 1932-33. Danach den vierten Satz Finale Allegro Giocoso aus Johannes Brahms Trio für Klavier, Violine und Violoncello Nummer 2 C-Dur Opus 87, gespielt von Adolf Busch Violine, Hermann Busch Violoncello in einer Aufnahme aus dem Marlborough Festival 1951. Danach den zweiten Satz Vivace aus Ludwig van Beethovens Streichquartett F-Dur Opus 135, bearbeitet für Streichorchester, gespielt vom NBC Symphony Orchestra unter der Leitung von Arturo Toscanini in einer Live-Aufnahme aus dem Jahre 1939. Und zum Schluss den ersten Satz Vivace aus Johannes Brahms Streichquartett Nummer 3 B-Dur Opus 67, eingespielt vom Primrose Quartett im Jahre 1940. Walter Levin und das La Salle Quartett. Die nächste Folge unserer Gespräche hören Sie in 14 Tagen.